Artgerecht. Health Nerds. Leute, heute wird es richtig kulinarisch in unserem Gesundheitspodcast. Kulinarisch und gesund, denn wir reden über Fisch. Vor allem über die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren, die im Fisch stecken. Das sind die Bausteine unserer Zellmembran. Omega-3-Fettsäuren stärken nachweislich unsere Immunabwehr und sie sorgen dafür, dass Entzündungen in unserem Körper abklingen. Warum Fisch aber nicht immer fangfrisch sein muss und wie viel davon pro Woche perfekt ist, darüber sprechen wir in dieser Episode. Unser Gast ist TV-Produzent Markus Heidemanns. Er ist unter anderem verantwortlich für Sendungen wie Markus Lanz oder Die Küchenschlacht und er ist, ganz privat, ein begnadeter Hobbykoch und großer Fischfan. Markus verrät uns eines seiner Lieblingsrezepte, Fischstäbchen à la Alfons Schubeck. Es ist angerichtet. Los geht's. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von Artgerecht komplexe wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Wir haben zwei tolle Gäste heute hier im Podcast. Markus Heidemanns. Markus, du bist Unternehmer. Du bist einer der erfolgreichsten TV-Produzenten in Deutschland. In Hochzeiten, ich habe es heute nochmal nachgelesen, habt ihr im Jahr über 650 TV-Sendungen produziert mit euren Firmen. Ja. Gigantisch. Also es ist wirklich der Hammer, dass du ein stressiges Leben hast und trotzdem eben auf dich und deine Gesundheit achtest. Das ist der Grund, warum wir mit dir hier in Hamburg heute mal sprechen wollen. Denn ich glaube, wir können von dir auch, was den Lifestyle angeht, uns einiges abgucken. Und unser Wissenschaftler Matthias Baum, Therapeut, Heilpraktiker und ein echter Health-Nerd und eben Experte für gesunde Ernährung. Und darum geht's heute. Wir sind in Hamburg, die Sonne scheint, eine leichte Brise draußen. Und wenn wir an Hamburg denken, denken wir an Fischbrötchen, an Astra, an St. Pauli und den Kiez. Matthias, sind wir in der falschen Stadt oder wie passt Hamburg zu artgerecht?
Die passt deshalb schon gut hierhin, weil ich wohne ja auch schon hier. Also Aha. Von daher ist die Verknüpfung natürlich da. Artgerecht bedeutet ein Lebensstil in der modernen Welt, wie er zu uns als Menschen passt. Von daher, glaube ich, schaffen wir das hier auch ganz gut.
Mhm. Wir wollen heute über Fisch sprechen und ja. Über Meeresfrüchte, über Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es ja viele Dinge, wenn man das googelt, viel Widersprüchliches. Wir wollen versuchen, die Dinge ein bisschen zu sortieren, ein bisschen Ordnung reinzubringen, um mal wirklich zu erfahren, was hat es mit Omega-Fettsäuren überhaupt auf sich? Was ist ein guter Fisch und warum ist er so essentiell? Markus, zunächst was Religiöses. Pauli oder HSV?
Die Frage ist ja schon unverschämt. Natürlich St. Pauli.
Okay, sehr gut. So, also da haben wir das. Das müssen wir klären am Anfang. Markus, du, ich habe schon gesagt, ihr habt mit euren TV-Firmen wahnsinnig viel zu tun, jetzt auch in Corona, tolle Quoten bei Markus Lanz, was ihr zum Beispiel produziert. Wie hat jemand wie du überhaupt Zeit für aufwendige Hobbys wie Kochen zum Beispiel? Wie kriegst du das, wann kochst du, nachts um drei oder wann stehst du am Herd?
Am Wochenende, weil die normalen Produktionen, die ich auch direkt dann noch mitbetreuen muss, sind im Laufe der Woche. Ja, die Kochsendung jetzt wie Küchenschlacht, die wir vor jetzt fast 14 Jahren angefangen haben, sind so, dass sie am Wochenende dann auch dann von den jeweiligen Producern betreut werden. Das heißt, dass das Wochenende sozusagen wie der Familie, den Kindern gehört und dann sozusagen am Wochenende gehört der Herd Papa. Da wird Freitag, Samstag irgendwie relativ viel gekocht immer. Ja, zu vor Corona-Zeiten dann in größerer Runde, weil, wie ihr seht, ist viel Platz da. Ja, und wo man gerne auch mal, was ich für 12, 14, 16 Leute kocht, irgendwie am Wochenende dabei. Ja, oder halt nur für die Family oder auch nur jetzt irgendwie für meine Frau und mich fürs Wochenende. Aber ich verbringe am Wochenende schon auch gerne viel Zeit irgendwie am Herd. Und das ist für mich immer ein völliger Ausgleich. Ja, wenn dann irgendwie Freunde mal kommen und sagen, können wir helfen? Ich sage, nee, das ist für mich. Versucht dann ein bisschen auch Mise en place zu machen. Und wenn man sagt, ich wenigstens Gemüse schnippeln oder dergleichen, das ist für mich ein bisschen so ein Zen-Buddhismus. Ja, da komme ich runter. Also wenn da sozusagen irgendwie der Fenchel, ja, oder Sellerie geschnitten wird, irgendwie an den Möhren, da bin ich völlig in meinem Element und bin ganz, ganz, ganz entspannt.
Aber zum Abwaschen und Küchentisch abräumen, da können die dann doch helfen?
Ne, ich habe mal angefangen mit dem Kochen, weil ich selber erfunden habe, wer kocht, muss niemals abräumen und spülen. Ja, das war eigentlich so meine Grundidee, überhaupt mich dem Kochen zu nähern.
Super. Und hat's geklappt? Oder?
Natürlich klappt das. Ja, alles. Also beim Abräumen und dergleichen, das habe ich auch unseren Kindern schon sehr, sehr früh beigebracht, ja, dass sie auch mit 2, 3 Jahren schon wissen oder wussten damals, dass man irgendwie nach dem Essen den Tisch selber abräumt dabei. Und dann geht das. Und auch Abwaschen und Co. Muss dann auch sozusagen von denen übernommen werden, die sich irgendwie an dem laben durften, was man dann irgendwie gekocht hat.
Jetzt sind wir hier in Hamburg. Wie fischig ist denn deine Küche?
Fischig ist sie eher, wenn wir auf Mallorca sind, ja, was wie daran liegt, dass man wesentlich einfacher frischen Fisch wie auf Mallorca bekommt. Du hast in Santa Catalina den Markt, wo du dann wie schnell mal runterfährst dabei. Wenn du hier in Hamburg Fisch kaufen willst, ist nicht ganz einfach. Du musst zum Frische Paradies oder halt zu Fische Schmidt, also zum Eppendorfer Baum. Und da hast du aber gerade in Corona-Zeiten manchmal irgendwie eine Schlange, die dann oben irgendwie 200 Meter bis zum Kreisel führt. Und da ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Bin nicht so ein richtig großer Freund von gefrorenem Fisch, wobei ja TK, ja, Tim Melzer sagt ja immer, TK ist eigentlich super. Ja, muss man sich ja keine großen Gedanken machen. Klar ist der frische Fisch besser. Ich finde es so ein bisschen komisch. Also so einen Fisch aufzutauen und dann dieses Wässrige dabei. Deswegen geht das. Bei mir ist Fisch eher in der Bouillabaisse. Ja, und ansonsten bin ich auch eher so Schalentiere, aber Fisch, wie gesagt, auch sehr gerne dann, aber häufig irgendwie dann auf Mallorca. Dann Fisch im Ganzen, ja, und nicht kleine Filets und so, sondern wenn, dann will ich auch richtig Fisch essen und nicht irgendwie so nur ein kleines Stückchen dabei.
Also Fischstäbchen kommen dir nicht in die Pfanne?
Nee, wenn, mache ich die selber nach dem sensationellen Rezept von Schubeck, weiß ich noch, das war... Da gibt es irgendwie gedünn geschnittenes Graubrot, dann kommt ein bisschen so eine Farce aus Fisch und Senf und dann kommt das Fischfilet in die Mitte und auf der anderen Seite das nochmal. Das ist Fischstäbchen, was geht, aber das im TK-Bereich nicht, nicht immer bei den Kindern.
Mhm. Gleich mal die Fachfrage an den Wissenschaftler Matthias. Fisch tiefgefroren oder frisch? Wie verhält sich es mit tiefgefrorenen Dingen? Konservieren die gut oder geht viel verloren?
Genau, also bei Gemüse beispielsweise konserviert es sehr gut Vitamine, das ist bekannt. Geschmacklich ist es eben die Frage, also wenn Tim Melzer das sagt, kann man das sicherlich verwenden. Was die Strukturen angeht, muss man nochmal sich überlegen. Also der Vorteil beim Gefrieren ist, dass letztlich Proteinstrukturen erstmal intakt bleiben. Aber natürlich ist es auch nicht ewig haltbar. Also frisch ist natürlich immer besser.
Okay. Wenn es hier ab und an zwitschert im Hintergrund, wir haben hier keinen Spleen, sondern wir sitzen hier bei Markus im Wohnzimmer und du hast hier zwei Wellensittiche, die hier neben uns stehen. Wer sind die beiden?
Die gehören unseren Kindern Mo und Miller. Aha. Und die heißen Bruno und Frieda.
Super.
Ja, und
so ein schönes Paar hier.
Haben sie Lust, sie ein bisschen einzumischen. Ja. Aber sie halten sich noch in Grenzen.
Einer grün, einer in weiß, hellblau, das ist dann doch eher so HSV hier so ein bisschen, oder?
Nee, nicht wirklich. Also da hätten wir schon ein bisschen aufgepasst, okay. Es gab keine Braun-Weißen.
Super. Matthias, wenn wir darüber sprechen, dass Fisch essentieller Bestandteil unserer menschlichen Ernährung sein sollte, warum?
Ist auch ein Thema, was viel diskutiert wird, wenn man mal danach sucht. Ja? Sollten wir Fisch essen, sollten wir keinen Fisch essen? Also es gibt Untersuchungen, anthropologische Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass sich in der menschlichen Entwicklung, in der menschlichen Evolution, noch bevor wir von Homo sapiens sprechen, also so von vor 200.000 Jahren, schon seit mehr als 2 Millionen Jahren in der Evolution immer wieder Fisch ein Thema war. Das hängt wirklich damit zusammen, dass sich Menschen mehr im Bereich von Meeren, Seen und Ähnlichem entwickelt haben. Es spricht dafür, dass es immer ein Teil der Ernährung gewesen ist. Also wenn man über artgerechte Ernährung spricht, pflanzenbasiert auf jeden Fall, aber ergänzend mit Fisch und Geflügel auf jeden Fall.
Das heißt, wir essen ja sehr viel Fleisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seid nicht Vegetarier, oder?
Nein.
Wollte ich vermeiden. Also ein dickes Steak und eine Currywurst war natürlich beim Urmensch nicht auf dem Speiseplan.
Das sowieso nicht, wie viele andere Sachen auch nicht. Aber auch die Wahrscheinlichkeit, also diese Vorstellung, die man gerne hat, Jäger-Sammler-Prinzip. Der Mensch ist in erster Linie Sammler und dann Fischer.
Was macht Fisch so gesund? Warum passt er so gut zu unserer DNA?
Das ist ein ganz gutes Stichwort, gut zu DNA im Sinne von, warum ist es uns so hilfreich, sind vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, die darin enthalten sind. Immer wieder ein Thema, was man auch häufiger liest, gute Verhältnisse von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Kurz zusammengefasst, Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, das heißt, der Körper, also man muss sie über die Nahrung aufnehmen. Und es hat viele positive Eigenschaften, sprich auf der einen Seite ist es Baustoff für Zellmembranen, aber eben auch Baustoffe für verschiedene andere Stoffe im Körper. Es ist zu großen Teilen im Gehirn vorhanden, wird dabei auch die Evolution des Gehirns mit geprägt haben. Und du bist, was du isst, also du musst sie über die Nahrung aufnehmen. Und den wichtigsten Faktor, den man wirklich auch erkennt, ist, dass Omega-3-Fettsäuren, aber auch Omega-6-Fettsäuren essentieller Bestandteil der Entzündungsreaktionen im Körper sind. Das heißt, wenn ein Körper entzündet, braucht es Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und das ist schon interessant, wenn unser ganzes Immunsystem darauf aufgebaut ist, dass diese Stoffe, die man über Nahrung extern zuführen muss, vorhanden sind.
Das heißt, um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und das Thema Fett nochmal besser zu verstehen. Fett ist nicht gleich Fett. Also ein Olivenöl ist eine andere Zusammensetzung an diesen Fettsäuren als ein Rapsöl, als ein Fischöl, als ein Avocadoöl.
Genau, also da gibt es immer noch mal Unterschiede, wie langkettig sind die Fettsäuren, wie viel ungesättigt sind die Fettsäuren. Also bei Olivenöl handelt es sich vor allen Dingen um einfach ungesättigte Fettsäuren. Ungesättigt bedeutet im Endeffekt, dass sie flexibler sind. Und wenn sie flexibler sind, sind sie flüssig. Also kann man sich ungefähr vorstellen, dass alle Öle tendenziell mehr ungesättigte Stellen haben, gesättigte Fettsäuren wie Butter oder Butterschmalz und ähnliches sind dann eher in festeren Formen vorhanden.
Okay. Kocht ihr viel mit Ölen? Was nehmt ihr so für ein Öl?
Olivenöl, aber auch Kokosöl, sonst irgendwie Sonnenblumenöl. So.
Der Markus ist schon auf einem sehr gesunden Weg. Kokosöl und so ist auch...
Ist auch ein spannendes Thema, wurde sehr durch die Medien getrieben in 2018. Weil sie ja so viele gesättigte Fettsäuren enthalten und die ja per se erstmal als negativ eingestuft werden, was natürlich nicht richtig ist, weil prinzipiell ist eine Fettsäure erstmal ein Energieträger für den Körper. Der Körper kann das umwandeln und selbst Energie daraus produzieren. Bei Kokosöl geht es vor allen Dingen um mittelkettige Fettsäuren. Man kann es gut erhitzen, es geht aber nicht kaputt. Also von daher kann man das schon, man isst es ja nicht glasweise oder trinkt es literweise.
Markus, du hast schon gesagt, am Wochenende vor allem hast du Zeit und Muße zum Kochen. Unter der Woche, stelle ich mir vor, hast du doch ein sehr anspruchsvolles, stressiges Leben. Auch vor Corona bist du sicherlich viel gereist, warst viel unterwegs. Wie schaffst du es trotzdem, deine Ernährung nicht nur auf Fisch und Chips oder auf McDonald's und Co. Zu reduzieren?
Habe ich eigentlich nie gemacht, immer so ein bisschen drauf geachtet. Also weil es einfach vom Geschmack her ist dabei. Zum Beispiel mein Tagesablauf. Zum Frühstück gibt es einen Eiskaffee, also das ist ein verlängerter Espresso sozusagen, kalt, auch selbst in den kalten Jahreszeiten, wenn man angewöhnt. Aha. Und dann gibt es einen Joghurt mit Früchten und Nüssen. Und mittags ist es so, dass ich weiß gar nicht, ob das gesund oder nicht gesund ist, weil ich nicht rausgehe irgendwie zum Essen. Wir haben auch keine Kantine, wir haben so ein Restaurant bei uns direkt irgendwie auf dem Gelände, wo dann die Kollegen dann auch rechts und links mal dann auch zum Mittagessen gehen. Ich lasse mir mittags mal was holen, ja, weil wir dann ein relativ gutes Restaurant haben. Und da achte ich schon so ein bisschen auf, dass es dann ausgewogen ist. Und ich meine, das ist halt keine Fastfood-Bude, sondern ein ganz gutes Restaurant. Und dann versuche ich auch immer relativ ausgeglichen dabei zu sein. Und da lustigerweise greife ich auch dann schon auch häufiger zu Fisch, lustig. Ja, also Pasta und Fisch, weil ich bin selber jemand, der sehr viel Fleisch macht und zu Hause selber auch in allen Varianten. Und deswegen, wenn ich irgendwo anders bin, nimmt man immer das, was man selber nicht so gut kann. Und das ist dann meistens dann eher so eine Fischgeschichte, dass halt, was ich vorhin erzählt habe, nicht so schnell rankommt, mache ich das dann lieber dann irgendwie in der Wahl, wenn es dann Mittagessen gibt, dann mal auf Fisch zurückzuhalten.
Großer Trend ist ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, 16-8, so Fastenzeiten, dass man irgendwie lange dem Körper Pausen gönnt, wo er nicht gefüttert wird. Ist das bei dir ein Thema? Oder?
Alles mal gemacht. Alles schon mal gemacht. Also bei mir ist so, wenn ich wieder merke, pass mal auf, wir sind 2-3 Kilo, sind mir zu viel, ja, dann mache ich mir so wechselweise. Ne? Dann gehe ich immer hin und sage mir, ich mache mal eine Woche irgendwie dann Low Carb oder No Carb, so in der Art. Ja, dann versuche ich die 16 Stunden dazwischen zu kriegen, mal für ein paar Tage. Aber ich kastei mich nicht. Ne? Ich kastei mich auf keiner Ebene, sondern ich gucke immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das Gefühl meines Körpers muss wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommen, nämlich unterschiedliche Ansätze. Ja, nicht so, wo ich sage, oh, jetzt musst du aber 3 Tage die 16 Stunden machen, sondern manchmal so, dann packe ich beides zusammen. Ich sage wie 16 Stunden, ein bisschen dann auch von mir aus irgendwie das Brot weglassen, Carbs im Allgemeinen weglassen und so. Dann kriegt man das vom Pendeln eigentlich ganz gut hin.
Gibt es bei Thema Omega-Fettsäuren und gesundem Fisch einen Unterschied wissenschaftlich zwischen Süßwasser, also Binnenseegewässern, ich sag mal Karpfen und Co., und Meerestiere.
Was den Gehalt angeht.
Ja, gibt es da Unterschiede?
Ja. Also Kaltwasserfisch hat logischerweise immer auch einen höheren Omega-3-Fettsäurengehalt. Grundsätzlich ist es so, dass es pro Fisch auch immer Angaben dazu gibt. Letztlich müssen Fische auch Omega-3-Fettsäuren konsumieren. Da kann man also auch darauf zurückgreifen, wo kommt das Omega-3 denn dann eigentlich her? Sprich, man kann auch über vegane Varianten nachdenken, aber man braucht dann schon eben auch größere Mengen.
Jetzt hat Markus schon uns ein leckeres Rezept für Fischstäbchen geliefert. Ja,
da von Arno
Schubeck. Ja, werden wir auch nochmal nachlesen, können wir auch gerne mal in die Podcast-Description dazu schreiben. Ja, das suchen wir mal raus. Aber ein Thema, über das wir natürlich reden müssen, wenn wir nicht in Hamburg oder auf Mallorca im Mittelmeer irgendwo zu Hause sind, sondern in Frankfurt am Main in den Supermarkt gehen, um uns Fisch zu holen, dann kommt er häufig natürlich aus der Fischzucht.
Ja.
Warum ist das wissenschaftlich ein Problem? Also moralisch wollen wir jetzt mal das außen vor lassen. Also rein jetzt vom Nährstoffgehalt.
Genau. Also wie ich eben schon sagte, du bist, was du isst, gilt natürlich für den Fisch genauso. Und Lachs ist da das allerbeste Beispiel. Also Zuchtlachs hat immer so diese knallorangene rote Farbe, die hauptsächlich dadurch entsteht, dass man Zuchtfisch mit Soja füttert, der orange eingefärbt ist. Mhm. Also so entsteht auch die Farbe von Wildlachs durch Krebse, die gegessen werden. Und dementsprechend ist das ein künstlicher Effekt. Also von daher ist es ähnlich wie bei allen gemästeten Tieren auch. Wenn etwas Falsches gefüttert wird, was eben auch für die Tiere nicht artgerecht ist, hat es zum Schluss eine Auswirkung darauf, wie gesund das Fleisch oder das tierische Lebensmittel dann eigentlich ist.
Mhm. Ja, man hat immer nur, bei Massentierhaltung hat man immer nur die Rinderstelle vor sich, ja, oder die Hühnerstelle mit zehntausenden Tieren. Aber natürlich in der Fischzucht gibt es auch Teiche mit zehntausenden Fischen, die da auf engstem Raum,
die dann auch aufgepeitscht werden, die natürlich anderen Stresssituationen ausgesetzt sind. Und
Was ist so mit Antibiotika und solchen Medikamenten? Gibt es bei Fischen?
Gibt es sicherlich auch. Also es bleibt gar nicht aus. Gut, ist natürlich, kennt man hauptsächlich natürlich auch aus der Fleischzucht.
Mhm. Also, ne? Okay. Markus, interessanten Fakt habe ich noch über dich gelesen. Du hattest oder hast eine Band, machst Musik, also auch als wir reingekommen sind, lief hier Rock-Music. Wie hast du dafür noch Zeit? Oder ist das ein Hobby, was auf Hold ist?
Das ist ein bisschen auf Hold. Ich hatte von 81 bis 84 meine erste Punkband, also schon lange, lange her, zur Zeit, als es die Musik ja sozusagen noch ein bisschen auch ursprünglich ergab. Und dann nochmal von 87 bis 90. Und als ich dann irgendwie 91 nach Hamburg gegangen bin, musste das ein bisschen wie hinten anstehen, als Sänger einer Punkband sozusagen, weil das mit dem Instrument, das war nicht so meine Geschichte. Und wir haben das vor anderthalb Jahren, zu meinem 55. und 15 Jahre Fernsehmacher, habe ich gesagt, pass mal auf, ich hole meine alte Band nochmal zusammen. Und dann haben wir das Indra auf der Großen Freiheit hier auf dem Kiez irgendwie gemietet mit 250 Leuten und haben dann nochmal mit der alten Band gemeinsam irgendwie dann mit einer befreundeten Bassistin, die uns unterstützt hat, irgendwie nochmal knappe anderthalb Stunden ein Konzert gemacht und es hätte weitergehen können, aber das ist dann sozusagen nicht mehr drin.
Stark. Aber als Punkrocker stelle ich mir vor, da denkt man wahrscheinlich nicht so über gesunde Ernährung und so weiter nach.
Das war damals Dosenbier und Currywurst.
So, ne? Genau. Wo war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, ich nehme meinen Körper bewusster wahr, ich will irgendwie mehr auf mich aufpassen. Wo kam bei dir dieser Switch?
Da ich irgendwie relativ sportlich mein Leben lang war, musste ich dann nicht so richtig aufpassen. Es gibt ja Leute, die dann auf einmal sagen, ups, jetzt rechts und links mit dem Alter musst du ein bisschen gucken, dass du da vielleicht auch ernährungstechnisch aufpasst. Ich hatte Mitte der 90er Jahre eine Lebensgefährtin, die selber gekocht hat, die auch dieses Kulinarische mit in die Beziehung gebracht hat und sehr mediterran. Und da habe ich mir damals sehr, sehr viel Flamme geguckt dabei.
Mhm. Du hast drei Kinder. Man, so meine Wahrnehmung, die jungen Generationen haben auch ein ganz anderes Gefühl oder Verhältnis zu zum Beispiel Themen wie Ernährung. Stellst du es bei deinen Kids auch fest, dass die schon in jungen Jahren sich mit Dingen beschäftigen, wo wir drei hier am Tisch als alte Säcke uns gar nicht so mit beschäftigt haben?
Der Große, Nunu, hat das sehr, sehr früh für sich irgendwie entdeckt, ja, auch so ernährungstechnisch und macht dann auch seine, also im Netz, weil halt, ich glaube, die Hauptidee dahinter ist oder Möglichkeit, dass die Kids heutzutage Informationen für sich selber raussuchen. Ja, ich bin aufgewachsen mit drei Tageszeitungen am Tisch und
dem Brockhaus beim Opa im Regal.
Und zweieinhalb Fernsehprogrammen. Ja, ja. Und heute wenn Kinder etwas wissen wollen, dann googeln sie es. Ja, und wenn sie ein bisschen tiefer reingehen wollen, dann gucken sie sich dann teilweise dann auch. Es gibt ja, wie jetzt auch bei dem Podcast, gibt es auch irgendwie viele YouTube-Kanäle, wo Leute sich mit Dingen beschäftigen. Das war bei ihm auch so. Der ist auch körperbewusst und auch sportlich und hat dann auch angefangen zu gucken, was ich mit Omega-Fettsäuren, mit anderem, dann könnte mit am Tisch sitzen. Ja, der ist jetzt 15 und in den letzten 3 Jahren sich sehr stark mit beschäftigt und könnte wirklich auf so einer Ebene fast wahrscheinlich besser mit diskutieren als ich. Der kommt dann auch, wenn es um solche Ernährungsgeschichten geht, und erzählt mir das dann auch, ja, was, wie, wo, irgendwie gut und was schlecht ist dabei. Ist da wirklich ein besonderes Beispiel, der auch hingeht und dann auch sein Essen teilweise dann morgens wenn er auch macht oder abends, wenn er sagt, ich mache mir noch Fajitas, aber dann ist das dann wie mit dem Öl und dann aber dann auch auf eher entweder Fisch oder dann Geflügelbasis sind mit dabei. Und unsere Kleinen, die sind jetzt bald 6 und 7, bei denen ist das irgendwie total seltsam. Die sind irgendwann, es gibt immer, was möchtest du gerne essen, ein Teller mit Dingen, die ich mag. Ja? Und da ist dann drauf Schafskäse, Avocado, Gurken und Tomaten. So, und das aber schon seit sie 3 Jahre alt
sind. Okay, lass uns nochmal zusammenfassen. Also, Fisch, gute Sache, wichtige Sache. Wie oft, Matthias, sollten wir denn Fisch essen oder wie viel Fisch ist gut und wie viel ist dann vielleicht auch zu viel?
Genau, also zu viel oder sagen wir mal gut ist, ich glaube, so eine gängige Empfehlung ist 1 bis 2 Mal die Woche. Ich würde das eher von der Omega-3-Fettsäurenmenge eher auf 2 bis 4 Mal die Woche hochbringen. Mhm. Das ist schon viel. Man muss dabei wirklich nochmal berücksichtigen, wo bekomme ich den Fisch her? Also es ist frischer Fisch. Welchen Fisch wähle ich? Letztlich auch. Also habe ich im Endeffekt riskiere ich eine Überfischung, wenn ich natürlich immer darauf gehe. Also von daher lohnt es sich immer nochmal zu gucken, bei einer Greenpeace-Liste beispielsweise, welche Fische stehen, kann man sich besorgen, aus welchen Gebieten gefischt, nachhaltiger Fischfang drauf zu achten. Aber rein jetzt runtergebrochen auf Omega-3-Fettsäurenmenge, auch Proteinmenge, die in Fisch enthalten ist, auch an sonstige Fettmenge, kann man ruhig 2 bis 4 Mal die Woche empfehlen.
Okay. Was heißt denn Fisch essen? Ist Fisch essen auch, wenn ich irgendwie in Sushi-Laden gehe, ja, und habe die kleinen Stücke dabei? Oder wann heißt es, dass man Fisch isst?
Eine genaue Grammzahl ist jetzt schwierig genau festzulegen, wobei man natürlich im übertragenen Sinne auf die Omega-3-Fettsäuren schauen könnte und runterrechnen könnte.
Wie viel brauchen wir denn Omega-3 am Tag?
1 bis 2 Gramm am Tag. Es wird auch empfohlen. Das Thema des Verhältnisses ist ja auch immer noch mal eine Alternative. Aber sprich, dann kommt man mit einem Filet schon, also einem ordentlichen Filet, was ist das, 150 Gramm, 200 Gramm schon hin, dann reden wir schon von der Fischmahlzeit. Und bei Sushi
muss man schon.
Ja, also du, natürlich, weil du hast natürlich im rohen Zustand, dann hast du eben noch den Fertigungsprozess, wo du natürlich auch einen gewissen Verlust hast, Flüssigkeitsverlust und so weiter. Und bei Sushi ist es natürlich klar, je nachdem, was man sich zu sich führt, aber dann ist es nicht viel Fisch und es ist ziemlich viel Reis außen drum.
Also wenn, dann Sashimi wahrscheinlich. Dann.
Ja, genau. Okay, und Zubereitung, auch ein gutes Stichwort. Wenn ich den Fisch eine halbe Stunde tot koche, dann...
Also wenn ich sehr hoch, sehr schnell erhitze, gehen Strukturen einfach auch bei kaputt, Proteine gehen kaputt, das ist nicht optimal. Mhm. Dadurch ist es leichter verdaubar. Die heißt im Endeffekt, dass es schon besser aufgebrochen ist und ich weniger Verdauungsenzyme unter Umständen brauche, aber grundsätzlich nicht zu hoch erhitzen. Mhm. Und ewig totkochen auch nicht.
Okay, das heißt, dämpfen ist ein gutes Mittel, um Fisch zu garen?
Ja, man kann das auch, also man kann auch im Ofen machen, also von der Struktur, ich meine, da kennt sich Markus besser aus, dass es eben noch ein bisschen glänzender dementsprechend auch noch ist und eben
Medium.
Glasig. Ja, glasig. Das sagen wir so, weil normalerweise von früher kennt man das ähnlich wie beim Fisch, beim Fleisch auch. Ja. Ja, also ich bin noch aufgewachsen in den 70er Jahren, da wurde Fleisch durchgekocht. Ja. Ja, da wurde, wenn das irgendwie von ihnen roh war, wurde gesagt, oder rot war, ja, das ist noch nicht das ist nicht durch. Das wurde alles irgendwie knüppelhart irgendwie durchgebraten oder durchgebacken, durchgekocht. Und das war beim Fisch früher irgendwie genauso. Ja, und wenn es heute dann so glasig ist, wird es mir sicher noch ältere Menschen geben und sagen, der ist doch noch gar nicht durch. Das ist der Garpunkt letztendlich. Ja, das sowohl was den Geschmack angeht, den Genuss in dem Augenblick. Ja, aber ich denke mir auch, wie was die Inhaltsstoffe angeht. Und das ist, glaube ich, beim Fisch gerade extrem hart.
So, und wir haben gelernt, also Tiefkühlfisch kann durchaus eine gesunde, gute Alternative sein, wenn der Fisch nicht schon seit 2 Jahren im Tiefkühlfach
lagert. Das ist natürlich ist auch klar, aber also die allerbeste Variante wäre, am besten Zugang zu haben, entweder
selber angeln
oder selbst angeln, ja, ganz ehrlich. Ja. Also es ist wie mit das ist die extreme Variante, aber so auch da die Kopplung Essen und Bewegung ist ja häufig auch so ein Thema. Man bewegt sich natürlich zuerst und isst dann. Natürlich hat das, also ich habe immer erst einen suchenden Prozess im Vorfeld, der, den man dann umsetzen muss. Das ist im Alltag häufig nicht integrierbar, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, warum nicht?
Markus, ihr produziert bei euch sehr viele Kochshows, sehr erfolgreich. Du machst das schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn du mal zurückschaust zu den Anfängen der Kochshows und heute im Jahr 2021, würdest du sagen, auch da gab es oder gibt es einen Trend, ein Umdenken in der Art, was Fernsehköche kochen? Ist es auch more healthy food, gesund, frischer, knackiger? Oder würdest du sagen, die Fernsehköche waren da schon immer auf diesem Trip?
Die waren mehr oder weniger immer schon auf diesem Trip. Ja, gerade wenn es um Sterneküche geht, ist ja ganz klar, da geht es ja dann auch irgendwie um die Produkte und die Art und Weise, damit umzugehen. Aber wir haben da sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell festgestellt. Wenn ich glaube, dass wir haben Ende 2004 haben wir angefangen mit Kerner-Köchen. Das war Freitagabends, ja, und von den Sachen, die gekocht wurden an einem Freitagabend, sind die Leute am nächsten Tag, das haben 2 Millionen Leute geguckt, in die Supermärkte und haben danach gefragt. Die Dinge gab es nicht. Ja, also man kann auch da wieder fragen, was klimatechnisch da sinnvoll und nicht sinnvoll ist. Ja, aber dann brachte Sarah Wiener mal eine Flugmango mit. So. Und wenn du in deinem Leben vorher noch nie eine Flugmango gegessen hast, sondern einfach nur die Mangos, die du halt kennst, und isst zum ersten Mal eine Flugmango, dann sagst du, okay, ist ja klar, Flugmangos heißen sie, weil die wirklich irgendwie nicht auf dem Flug reifen, sondern die kommen schon irgendwie dann nicht mit dem Schiff, ja, sondern die kommen mit dem Flugzeug, weil das Schiff einfach zu lange braucht und die irgendwie dann im Bauch eines Tankers oder dergleichen dann irgendwie reifen dabei. Und es waren ganz viele, auch meine, wenn du heute mal guckst, wie viele verschiedenfarbige Kartoffeln angeboten werden, ja, von Ingwer, ja, das Kollege Schubeck eben wieder mal ins Leben gerufen hat, ganz zu schweigen. Das gab es früher nicht. Das gab es früher nicht. Und na klar, und da gehört gerade der Kollege Alfons Schubeck natürlich zu, weil der ganz viel über die über Gewürze, über Ernährung, ja, Omega-3-Fettsäuren haben da, glaube ich, nochmal damals schon wie vor 16, 17 Jahren wie einen solchen Start irgendwie auch genommen, ja, weil es erklärt wurde. Und es wurde nicht in der Wissenschaftssendung erklärt, was natürlich ein ganz anderer Zugang nochmal ist. Ja. Ja. Du sitzt zu Hause abends um 23.30 Uhr mit einem Glas Wein davor und man erzählt dir was. Du bist ja viel offenporiger, sowas irgendwie aufzunehmen und du kannst es auch viel direkter am nächsten Tag umsetzen, ja, um dann sozusagen das einzukaufen dabei. Und du tust auf verschiedenen Ebenen etwas Gutes. Und dadurch hat sich das im Laufe der Zeit, glaube ich, in die Köpfe irgendwie eingebrannt. Und man sieht auch heute bei der Küchenschlacht, wir haben jetzt demnächst die 3000. Sendung, ja, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Leute auch da gewesen sind, dass man fast auch da eine Generation jetzt schon mitgenommen hat dabei. Und nicht nur, wie gut die Leute kochen, ja, sondern wie viel Wert sie auch darauf legen, dass es wie gesund ist dabei. Ja, und da ist Fisch ganz groß. Also wenn wir besorgen dann immer, wenn die Hobbyköche zu uns kommen, dann auch die ganzen Zutaten dabei. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig für die, dass man auf gute Zutaten und auch eine ausgewogene Ernährung dabei irgendwie schaut dabei. Mhm. Ich glaube, dass die Kochsendungen im Fernsehen dazu natürlich nicht in allen Bereichen, aber irgendwie sehr, sehr viel beigetragen haben.
Super, super spannend. Ja. Matthias, wer jetzt nicht den Zugang hat zu frischem Fisch oder auch sagt, ich kann gar nicht regelmäßig selber zu Hause kochen, es funktioniert einfach nicht, ja, in meinem Alltag. Ja. Was gibt es für Alternativen? Ich weiß, bei Artgerecht gibt es Omega. Ja. Wie gut funktioniert das? Wie kann man so Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel supplementieren?
Das kann man sehr gut supplementieren. Auch da gilt, ähnlich wie bei Fisch auch, darauf zu schauen, dass man eben Fisch, also Supplemente aus nachhaltigem Fischfang bekommt. Man sollte auf die Extraktionsmethode schauen. Also ich kann das natürlich mit verschiedenen Lösungsmitteln versuchen, aus dem Fisch raus zu lösen. Also da sollte man auf eine möglichst schonende Extraktionsmethode schauen. Und ansonsten funktioniert das sehr gut, weil es Fettsäuren sind, die auch sehr gut resorbieren können. Und mal im übertragenen Sinne auch in der Anwendung, in Studien, die dazu gemacht werden, gibt es auch ganz klare Erkenntnisse in Richtung Herzfunktion und Sehkraft. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Aber auch Muskelfunktion und insgesamt eben das Thema Entzündungsregulation zu betreiben. Mhm. Und Entzündungen und gerade chronische Entzündungssituationen sind ja zu verstehen als Ursache der meisten modernen Erkrankungen unserer Zeit. Von daher kann es unter Umständen auch schon damit zusammenhängen, dass das Missverhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren eben in Richtung Omega-6 geht, dadurch mehr Entzündungssituationen bestehen und wenn ich meine Ernährung sonst nicht ändere, dann einfach noch on top Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren.
Okay, und für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, das sind Kapseln, da schmeißt man sich...
Genau, das sind so Softgel-Kapseln. Die gehen dann auch ganz, passen dann eben auf, die nimmt man zu Mahlzeit mit dazu. Und dann am besten, wie gesagt, zwischen 1 bis 2 Gramm pro Tag.
Super. So, hier die Wellensittiche, die drehen hier gerade richtig durch.
Geht ja auch um Omega 3 Fettsäuren, die wollen auch.
Eben. Na klar. Wir sind hier Jungs, Ruhe, sonst gibt's heute Abend Wellensittich. Ja. Nein, um Gottes Willen. Leute, es hat richtig viel Spaß gemacht. Markus, vielen Dank für den spannenden Blick auch mal hinter die Kulissen und sehr inspirierend, auch wie du, du durchs Leben gehst, vom Punkrocker zum Fernsehmacher, zum sich sehr bewusst und gesund ernährenden Familienmenschen und Vater. Matthias, vielen Dank. War spannend, auch wieder einen Blick durch die Wissenschaftsbrille zu bekommen. Also Leute, wir halten fest, Fisch, gute Sache. Omega-3-Fettsäuren, essentiell wichtig für unseren Körper. Achtet auf Qualität, versucht einen frischen, guten Fisch zu bekommen und bleibt vor allem alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.
Danke. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Ein All Ears on You Original Podcast.